Kapitel 22. Was mir jetzt nochmal wichtig ist bei der gesamten Schau von diesem Vers, das ist ja etwas Gravierendes. Und zwar, ich möchte nochmals zu Beginn die drei Bibelstellen, bevor wir unseren Text lesen, ich möchte nochmal alle drei Bibelstellen lesen, wo die Bibel aus zweier und dreier Zeugen Mund diese ernste Warnung ausspricht. Und zwar sind ja sehr gravierende Dinge, wo praktisch Gott nochmals ausdrücklich auf diese Sünde hinweist. Die erste steht in Offenbarung 9, Vers 20 und 21. Die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Also hier haben wir jetzt die erste Nennung dieses Katalogs, wo die Bibel ausdrücklich hier warnt, auch für die Endzeit, vor diesen Sünden. Dann die ganz, ganz, sagen wir, ernste Warnung ist Offenbarung 21, wo die Bibel hier letztendlich in Vers 8 nochmals das aufgreift und sogar ausweitet, wo es heißt, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Also die Bibel geht jetzt schon weiter. Sie sagt beim ersten Teil, das sind die Leute, die im Prinzip der Finsternis anheimfallen. Dann im zweiten Vers sagt sie, diese Menschen werden in der Hölle landen. Und im dritten Teil, das ist unser heutiger Vers, ich lese den auch nochmal ganz, sagt er, draußen aber sind die Hunde, die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wir haben das letzte Mal diesen Katalog gesehen und haben Bibelstunde davor die ganze Sündenkataloge der Bibel uns angesehen. Und ich denke einfach, man muss sich das ganz nüchtern vergegenwärtigen. Es geht bei diesen geistlichen Kämpfen, es geht letztendlich nicht um Richtungen, es geht nicht um Stil, es geht nicht um bestimmte geistliche Kleinigkeiten. Sondern es geht immer bei diesen ganzen Dingen eiskalt um Sünde. Das muss uns klar sein. Der Mensch hat im Prinzip bloß ein Problem. Ohne Sündenfall ging es uns alle gut. Ohne Sündenfall wäre keiner von uns krank. Ohne Sündenfall wäre keiner von uns frustriert. Ohne Sündenfall hätte keiner Problem im Geld. Ohne Sündenfall hätte keiner Problem in der Familie. Es hat keiner Problem im Betrieb. Es hat keiner Probleme mit dem Aussehen. Es hat keiner Problem mit dem Wohlbefinden. Es ist alles eine Folge vom Sündenfall. Es hat keiner Problem in der Gemeinde. Es gäbe kein Neidstreit, Eifersucht, beleidigt sein, kein Handgreiflichkeit. Es gäbe alles nicht. Es gäbe keine Ehe. Problem, gar nichts. Es war alles wunderbar. Kinder, alles total super. Es kommt von Sünde. Und manchmal ist so, dass der Teufel einfach in seiner List und in seiner Raffiniertheit, und die Bibel sagt ja, er ist ein Lügner und ein Mörder. Wir haben heute ja auch Mord. Er ist ein Lügner und ein Mörder vor Anfang. Ja? Und entscheidend ist, dass er ein Lügner ist. Das heißt, er blufft. Er ist ein Engel des Lichts. Das heißt, er blufft uns, dass wir was Falsches sehen und dass wir auch geistlich an der falschen Front kämpfen, dass wir nicht sehen. Die Wirklichkeit ist nur die Sünde, das ist gar nichts. Wir sehen die Verkehrtheit des Menschen vom Sündenfall her, die ist nicht gering, sondern die ist durch und radikal. Und ich sage es mal so, wir dürfen auch nicht die Illusion haben, darum ist es ja so gefährlich, auch für die Gläubiger in der Endzeit, dass der Gläubige vor dem bewahrt wäre. Sondern Paulus sagt zum Beispiel zu den Korinther, ich habe ein Problem, dass ich wohl zu euch kommen würde als Gemeinde. Und plötzlich stelle ich fest, ihr habt bestimmte Sünde begangen, in denen lebt ihr und ihr habt nicht Buße getan. Das war seine Sorge. Wir würden sagen, oh, wie kriege ich die Korinther geistlich? Paulus geht eiskalt hin und sagt, ihr habt ein Problem, ihr lebt in Sünde. Eure Einstellung ist Sünde, eure Gesinnung ist Sünde, euer Tun ist Sünde. Das ist das Problem. Nicht die Spielerei und ein bisschen hier Stil und dort Stil, das ist jetzt das Problem. Das Problem ist dieser verderbende Sündenfall bis in die Tiefe. Und was halt ist, weil der Teufel ein Lügner ist, blufft er. Er blufft, er täuscht, er blendet. Und du glaubst dann plötzlich das, was ganz anders ist. Das heißt, er täuscht dich. Und wenn man das nicht mehr sieht, als Mensch, als Gläubiger, dass man einen Gegner hat, der mich täuschen will um mich vor dem abzuwenden, dann wird es schwierig. Und dann wird es sehr schwierig, weil man sieht dann letztendlich nicht mehr, wo es lang geht. Ich habe gestandene Brüder, die 30, 40 Jahre Gott dienen, im Reich Gottes, und plötzlich rastet sie aus. Du kannst es nicht erklären. Das ist plötzlich wie ein Brett vor der Kopfnagel. Du musst sagen, was ist mit euch passiert? Ich habe jetzt die Woche wieder Anruf gekriegt, mir blieb die Luft weg. Da muss ich sagen, wo kommt das her? Das kommt daher, das ist mir vollkommen klar. Wenn man den Blick für die Realität verliert und dann nicht mehr merkt, dass man selber ein kleines Würmlein ist, das immer mit dem Gleichen zu kämpfen hat, das letztendlich immer noch wieder Paulus schreien muss, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Erst bei der Entrückung ist schon Ruhe. Wenn man das nicht mehr sieht, dann geht es ruckzuck, dass man hier zum Opfer wird. Und darum ist das so gefährlich. Und darum ist mir so wichtig, die Sünde auch nochmals zu untersuchen. Wenn die Bibel am Schluss sagt, garantiert draußen sind Leute, die wesensmäßig in diesen Dingen leben, dann müssen wir wohl aufpassen. Wisst ihr, das ist mir auch völlig egal, was manche für Theorien haben, von wegen Abfall, Nichtabfall, das ist egal. Die Bibel ist so eindeutig, dass es sagt, diese Dinge, wenn die wesensmäßig da sind, das ist aus. Und da macht sie keinerlei Unterschied. Und aus dem Grund ist es sehr vorsichtig. Wir haben das letzte Mal gesehen, wo die Bibel sagt, draußen sind Hunde, wir haben dieses Unreine gesehen, wir haben die Zauber gesehen, Pharmakeia. Ich habe jetzt auch nochmals nachgelesen, ich möchte noch was nachtragen vom letzten Mal. Und zwar zum Beispiel, was unter Pharmakeia im Griechentum auch verstanden wurde, war zum Beispiel zwei Formen des Okkultismus, und jetzt geht schon in die Richtung Mordrei bei uns. Und zwar, die haben nicht nur, sagen wir mal, ich habe es ja erklärt, von der Pythia, die haben sich nicht nur durch Drogen und ähnliche Dinge Interesse versetzt und haben Okkultismus getrieben, sondern die haben auch mit dieser Pharmazie haben sie praktisch Liebestränke gemacht, das war eine Ecke, und als zweites haben sie Abtreibungstränke gemacht. Das heißt, es geht schon in die Richtung Mord. Das heißt, hier sind übergreifende Gebiete. Die haben also diese Dinge benutzt, die waren relativ hochstehend, teilweise von ihrem Wissen her. Das darf man also nicht denken, dass das so kleine, unterentwickelte Leute waren. Die waren eventuell von der reinen, ich sage mal, Stoffkunde, was die von Pflanze und Wirkungen wusste, vielleicht sogar höher anzusiedeln, wie wir heute mit unserem chemischen Zeugs. Also das war eine extreme Gesellschaft, die extrem reagiert hat und die wirklich Bescheid wusste, vor allem mit den sündhaften Dingen. Wer hat da dafür gesorgt? Der Teufel, das ist keine Frage. Der hat denen das Wissen vermittelt, dass es konntet. Gut, wenn wir jetzt zu den nächsten drei geht. Also wir haben ja Hunde, Zauberer, Unzüchtige, Mörder, Götzendiener und Lügner. Es ist kein Zufall, dass es sechs sind. Sechs ist die Zahl des gefallenen Menschen. In der sechsten Stunde kam übers Kreuz von Golgatha die Finsternis. Sechs ist die Zahl der Finsternis. Wenn ihr der Goliath anguckt, der Gegner Israels, diesen dämonischen Mensch, alles was dieser Mann hatte an Maße und an Merkmalen, was ins Auge fällt, war von der Zahl sechs letztendlich beherrscht. Der Antichrist ist nicht umsonst sechs, sechs, sechs. Die Zahl Jesu Christi, der Name Jesu ist 888, Neuschöpfung. Sechs ist immer das Zeichen für den gefallenen Menschen, ist immer das Zeichen für Sünde, die sich im Menschen vollkommen ausbreitet, ich würde sagen, fast explodiert. Und hier, die ersten drei haben wir angeguckt, wenn wir jetzt die nächsten drei uns ansehen. Das erste, Mörder. Phoneis heißt es. Das ist also ein Wort, das keine so große Rolle spielt. Zweiter Mose 20,13. Ich möchte das einfach noch ein bisschen auf die 10 Gebote eingehen. Und zwar, wir haben ja alle gelernt, die 10 Gebote aufzusagen. Manche haben gelernt, sie runterzuleiern, je nachdem, wo sie herkommen. Und ich denke, durch das, auch wenn man so Gewohnheit ist, verliert man ein bisschen den Blick, was da wirklich drin steht. Es ist hochinteressant, wie hier in Vers 13 steht, du sollst nicht töten. Und das übersetzt in der Regel Großteil der Bibelübersetzung. Aus dem Grund, es ist Allgemeingut. Es gibt so christliche, auch traditionelle Formulierungen, da wagt sich keiner dran, die zu ändern. Aber da steht nicht, du sollst nicht töten. Sondern da steht eine spezielle Form des Tötens. Und diese Form des Tötens wird in anderer Bibelstelle, wo in unserer Bibel steht, den sollst du töten. Zum Beispiel, wenn jemand zum Zauberer geht, dann sollst du ihn töten, steht ein anderes Wort. Das Wort, das hier steht, Das bedeutet töten im Sinne von Mord. Also da ist nicht gemeint, du sollst jemanden töten als Strafe, wie Israel das gemacht hat, als Strafe für Götzendienst, sondern da steht ausdrücklich Mord. Da müsste man also wörtlich übersetzen, du sollst nicht morden. Und ich lese ganz bewusst einmal zwei Bibelstellen dagegen, wo das Wort nicht steht. Es sind insgesamt drei Wörter, die hier benutzt werden. In 2. Mose 2, Vers 14. Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Und da sagt die Bibel nicht Mord bei Mose. Das war Affekt, sondern hier ist gezielter Mord gemeint, bei der anderen Bibelstelle, nämlich bei unserer. 3. Mose 24, 16. Wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Das sind allgemeine Worte für töten. Aber das Wort, das hier steht, das meint wirklich morden. Jetzt müssen wir eins sehen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Die Bibel geht immer wieder hin und sagt, und das beginnt schon bei Kain und Abel, dass sie sagt, vergossenes Blut schreit zu Gott. Das heißt, wenn man Blut vergießt, dann schreit es zu Gott. Und das ist auch der Grund gewesen. Und die Bibel geht hier eindeutig davon aus, 2. Mose 21, Vers 23. Jetzt habe ich mich verschrieben. Das war mir geschwind. Halt. Ich habe es bloß verlesen. 2. Mose 21, Vers 23. Das, was sie sagt hier. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben. Leben um Leben, Augen um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Da steht im Hebräischen Nepesh. Nepesh ist das Wort für Seele. Das Wort Seele meint das Gesamtleben, auch das innere Leben, das Gefühl. Und hier ist jetzt letztendlich eine eindeutige Aussage. Sie sagt, Leben um Leben. Das ist auch der Grund, warum die Bibel unzweideutig, und da kann man sagen, das, was die heute von sich geben, die Theologen, das ist der größte Unsinn, das ist alles humanistischer Unsinn. Die Bibel lehrt unzweideutig Todesstrafe. Unzweideutig. Wer mordet, soll getötet werden. Das ist die Bibel unzweideutig. Das müssen wir einfach mal so deutlich sagen. Der Gesetzgeber hat es in den westlichen Gegenden anders beschlossen. Wir sind der Obrigkeit untertan. Aber biblisch gesehen ist die Todesstrafe das Richtige gegenüber Mord. Das muss uns einmal klar sein. Und jetzt sieht man, wie hart Gott das sieht. Und er sagt auch, Blut muss zum Beispiel bedeckt werden, dass nicht zu Gott schreit. Und er sagt ja schon zu Kain, das Blut eines Bruders schreit. Das heißt, Mord ist etwas in den Augen Gottes, das Gott nicht Ruhe lässt. Da kann man auch nicht Zeit drüber gehen lassen. Das ist auch so, wenn jemand zum Beispiel des Mordes beschuldigt wurde und er musste mangels Beweise freigesprochen werden. Die alten Richter waren noch viel mehr in biblischer Denkweise verhaftet. Es gibt so Berichte, wo dann ein Richter zum Beispiel zu jemand sagte, wir müssen dich aufgrund von mangels an Beweisen freisprechen. Aber es gibt einen Richter, der das nicht vergisst, der Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut, letztendlich rächt und der letztendlich rächen wird. Und dem bist du verantwortlich. Und ich muss mal leicht sagen, das ist schlimmer, als wenn ein Mensch mich verurteilt, weil Gott gibt hier letztendlich nicht nach. Er wird es rächen. Und hier muss man nochmal ganz nüchtern sehen, die Bibel geht davon aus, wer Leben zerstört, soll getötet werden. Aus, da gibt es keinen Humanismus. 2. Mose 21, 12. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Aber hier ist immer der Wille. Mord ist immer mit Wille. Da ist der Wille dabei. Der Wille, jemand zu töten, er tötet ihn, dann sagt die Bibel, dann muss er sterben. Vom gesamten Befund, auch neutestamentlich her, ist die Bibel hier in keinster Weise humanistisch, sondern sie ist hier von der Heiligkeit Gottes letztendlich geprägt. In Apostelgeschichte 3, Vers 14 sagt sie, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Das heißt, sie geht einfach davon aus und sie nennt es auch so. Sie sagt unzweideutig diese Sünde und nennt sie beim Namen. Sie sagt, wer jemand willentlich tötet, ist ein Mörder. Heute ist ja so, dass wenn ich höre immer Radio, wenn ich heimfahre vom Parkhaus, und da kommt ja, es gibt Sender, die bringen rund um die Uhr Nachrichten. Wenn du dann zum Beispiel dir manchmal auch hörst, was da für Gerichtsurteile, was da gesagt wird, ist hochinteressant. Und da muss man einfach sagen, die Bibel sieht für diese Dinge unzweifelhaft, das hört man heute nicht mehr gern, das will niemand sagen, aber es ist so, sie hat unzweifelhaft für diese Sünde, zum Beispiel wenn jemand ein Kind umbringt, wenn jemand einen Mensch umbringt, wenn jemand wirklich ein Mörder ist, hat die Bibel bloß eine Botschaft, Tod. Die Obrigkeit, biblisch gesehen, hier hat letztendlich das Urteil, und das Urteil lautet Todesstrafe. Ist gar keine Frage. Der erklärt das jetzt nochmal auch religiös, was bei Juden war, Apostelgeschichte 7,52. Hier sind überall die gleichen Worte genannt. Welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die, und jetzt müssen wir eigentlich übersetzen, die gemordet, die vorher das Kommen des Gerechten angekündigt haben. Das heißt, die Bibel geht hier davon aus und sagt einfach, willentlich sowas zu tun ist Mord. Fertig, brauchen wir überhaupt nicht reden. Und hier ist ein Punkt, wo der humanistische Geist die Menschen vernebelt. Indem wir den Menschen vortäuschen, das ist die Falle der Endzeit, dass Gott fünfe gerade sein lässt und dass Gott eben nicht richtet und dass Gott nicht handeln wird und dass Gott nicht strafen wird, aber er wird strafen und er wird handeln und er wird so handeln, dass uns die Ohren gellen. Er wird diese Gesellschaft, die so gottlos und so dekadent, das heißt so zerfallend ist in sich selber moralisch, er wird sie richten und er wird sie richten mit Tod. Er wird sie richten mit Leiden. Es werden Atombomben fallen. Es wird nicht umsonst ein Viertel und ein Drittel der Menschheit sterben. Er wird diese Menschheit richten. Aufgrund von dem, und das muss uns klar sein. Und darum sagt die Bibel, Mord, furchtbar. Es ist wunderbar, wenn ein Mörder sich bekehrt. Wir haben Fälle, wo Mörder sich bekehrt haben. Wenn man dann so einen Mörder begnadigt, das ist etwas Herrliches. Aber für den Mörder generell ist Todesstrafe das, was Gott will. Das muss man einfach nüchtern sehen. 1. Petrus 4, Vers 15. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Da geht die Bibel davor und sagt, keiner von euch, von den Gläubigen. Wir kommen nachher drauf, ich möchte am Schluss einfach zeigen, wo Mord geschieht, ohne dass jetzt hier jemand das Messer zieht und jemand umbringt. Wir haben es vorher gelesen, Offenbarung 9, 21. Die Bibel sagt, die Endzeit wird geprägt sein von Mord. Jetzt müssen wir alles nüchtern sehen. Die Glorifizierung mancher kirchgeschichtlicher Bewegungen, die ist falsch. Es gab nicht nur, und das muss man jetzt einfach mal so deutlich sagen, nicht nur im Katholizismus den eiskalten Mord an Andersdenkenden geistlich, sondern es gab ihn auch im Protestantismus. Zum Beispiel die Puritaner, es gab beim Puritaner Flügel, die sind zum Beispiel hingegangen, haben einen Statthalter genommen, und dann ist der vor den hingestanden, hat das Messer rausgezogen, hat ihn eiskalt abgestochen. Und solange er ihn ermordet hat, das war das, hat er zu ihm gesagt, nicht weil ich etwas gegen dich hätte, sondern weil du ein Gegner des Evangeliums bist, hat ihn umgebracht. Genauso haben die Evangelische in der Schweiz, in Augsburg, in Deutschland, die Täufer, das heißt Gläubige, die so gesinnt sind wie mir, mörderisch und bestialisch umgebracht, Männer wie Frauen. Katastrophe. Und das muss man einfach so sagen, wie es ist. Das ist Mord. Und Gott sühnt so etwas. Und man muss das einfach sehen, die Christenheit hat nicht umsonst als Strafe der 30-jährige Krieg gekriegt. Und der 30-jährige Krieg war etwas Furchtbares. Es ist einfach wichtig zu sehen, die Bibel verurteilt jede Form des Mordes. Wobei sie zum Beispiel, und das ist interessant, zum Beispiel für das, was ein Soldat tut, wenn er der Obrigkeit untertan ist und da sauber handelt, das nennt sie nicht Mord. Das ist interessant, nennt sie nicht Mord. Trotzdem hat der Großteil der Christenheit, die sauber waren und die klar waren, letztendlich sich geweigert, mit der Waffe zu kämpfen. Das ist wieder was ganz anderes. Aber wichtig ist, die Bibel geht davon aus, dass es einen Bereich gibt, wo eiskalter Mord geschieht. Jetzt kommen wir zu dem Bereich. Wo geschieht denn heute Mord? Natürlich gibt es heute Mord ohne Ende, wenn man sich zum Beispiel die Kriege und diese Auseinandersetzungen anguckt. Aber was ganz wichtig ist, mit das Bösartigste, was heute geschieht, und es sterben mehr Menschen an dieser Art des Mordes als an den ganzen Kriegen. Die Kriege hat bei weitem nicht so viel Opfer gefordert, wie das, was heute passiert durch Abtreibung. Es muss uns klar sein. Abtreibung ist nichts anderes wie eiskalter Mord. Und wenn man mal Kirchgeschichte liest, weil heute zum Beispiel die katholische Kirche auch sagt, sie ist vollkommen gegen die Abtreibung, wenn man mal die Kirchgeschichte liest von katholischen Theologen. Ich habe ausdrücklich die katholische Theologe, habe ich gelesen. Ein Professor der Gregorianer, wo ganz klar sagt, bis zum dritten Monat haben sie Abtreibung zugelassen in der Kirchgeschichte. Das ist genauso Mord. Man muss es einfach mal nüchtern sehen. Wir haben uns daran gewöhnt. Es regt sich niemand mehr auf wegen Mord. Es regt sich niemand mehr auf, dass Kinder bei Lebendigem bleiben. Die wehren sich. Ihr müsst mal auseinandersetzen, wenn ihr das einmal seht. Die wehren sich mit allem drum und dran. Die werden bei Lebendigem Leib wie mit Messer zerstückelt und wehren sich. Die werden mit Säure systematisch zerstört. Wesen, die sich wehren, die merken, was passiert. Das ist eine der hässlichsten und der kriminellsten und der bösartigsten Formen von Mord. Das muss uns klar sein. Und da brauchen wir nicht drum rumschwätzen. Und dass diese Frauen, die das getan haben, oft erst, wenn sie wirklich zum Glauben an Jesus Christus kommen und wenn sie Vergebung der Sünde empfangen und wirklich gereinigt werden, dass sie dann wieder normal werden können, das ist Tatsache. Es gibt Sportlerinnen, die ganz gezielt, weil sie leistungsfähiger sind, vor einem Wettkampf eine Schwangerschaft provozieren und dann abdrehen. Wenn Gott Sodom und Gomorra nicht verschont hat, dann wird er uns auch nicht verschonen. Das muss klar sein. Und ich habe jetzt wieder gelesen in der Bibel, im Hesekiel, wo Gott sagt, wenn im Volk eine bestimmte Sündhaftigkeit gegenwärtig ist und sie hat ein bestimmtes Level erreicht, also ich sage es mal so, eine Grenze überschritten, die Gott gesetzt hat, dann gibt es kein Zurück. Und jetzt sagt Gott etwas, das hat mich aber erschüttert. Er sagt dann werde ich den Gottlosen und den Gerechten in diesem Volk umbringen. Dann richtet er das Volk als Ganzes. Und dann passiert es halt im Krieg auch, dass die Gläubige genauso sterben. Ich habe schon zu meiner Kollegin gesagt, wenn die Atombombe fallen, das seid ihr schuld. So wie ihr Gottes Sorge sich zündigt, wenn die fallen, das habt ihr provoziert. Das müssen wir einfach sehen. Das, was hier in der Inzucht, in dem Katalog, in dem Offenbarung 9 beschrieben wird, was auch hier gemeint ist, ist sicher in erster Linie der direkte Mord, aber es ist 100% das, was eigentlich die Endzeit prägt, und die Endzeit ist geprägt von Abtreibung. Wir sind die Abtreibungsgeneration. Und wenn man mal dahinter geht, man kann ganz genau nachvollziehen, wer finanziert Abtreibung, wo kommt die her, aus welcher geistlichen Richtung. In der Regel aus der freigeistigen Richtung, was das ist, brauche ich nicht erklären. Das heißt, hier letztendlich wird systematisch Christentum unterwandert. Und je mehr du die Menschen so weit kriegst, ich habe christliche Bücher daheim, wo einer sagt, und wenn dein Kind behindert ist, du merkst doch einen Test und du hast die Freiheit vom Gewissen, dann treib es ab. Einer der führenden Evangelikale in Amerika. Da muss ich sagen, wo sind wir? Und hier ist der Punkt, wo die Gemeinde vollständig radikal sich wehren muss. Das müssen wir auch unsere Kinder, das müssen wir unsere Verwandte, ob die gläubig oder ungläubig sind, muss man ihnen sagen. Jede Form der Abtreibung ist Mord. Und das ist einfach etwas, was klar ist. Und Gott wird diese Morderei auf die Dauer nicht dulden. Das ist schon mal Punkt 1. Und darum sagt er auch hier, wer das tut und nicht Buße tut und da keine Vergebung drüber hat, der geht verloren. Da ist überhaupt nicht mehr zu reden drüber. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir normal denken, wie man biblisch denkt und wissen, was Mord ist, wo nämlich die Grenze ist. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und ist ein Lügner von Anfang an. Das sind seine zwei Mittel, Mord und Lüge. Und das Nächste, was natürlich die Bibel sagt, Bergpredigt für den Gläubigen, bereits wenn du es in deinem Herzen denkst, diese bösen Gedanken sind schon vor Gott zu rechnen wie die Tat. Gell? Und da muss dann der Gläubige aufpassen, wo er dann sagt, wenn bei mir in meinem Herzen der Hass geschieht, wer hat das ewige Leben nicht bleibend in sich, der seinen Bruder hasst und nicht liebt? Das ist es nämlich. Wo man dann sagen muss, im Endeffekt, beim Gläubiger ist nicht die Gefahr, dass er einen Mord begeht, von dem gehe ich mal los, sondern beim Gläubiger ist die Gefahr, dass er in seinem Herzen diese Tendenzen, die dann in der Tat beim Ungläubigen zum Mord führen, beginnt ihm immer im Kopf, dass er das duldet. Dass er nämlich das Böse im Herzen tatsächlich zulässt. Und die Bibel sagt, wenn du in deinem Herzen schon Böses gegen deinen Bruder denkst, im Prinzip, dann ist es bereits passiert. Wisst ihr, und Geschwister, da müssen wir dann beginnen zu sagen, Heiligung beginnt, heiliget Christus in euren Herzen, sagt die Bibel. Heiligung beginnt in dem Moment, wie ein Gläubiger diese Dinge aus seinem Herzen rauswirft. Da ist kein Platz für Hass, da ist kein Platz für Bitterkeit, da ist kein Platz für böse Gedanken. Das muss raus. Wo es nicht rauskommt, weißt du nie, ob nicht der Teufel diese Wurzeln, die da ist, irgendwann, ich sag's mal, wachsen lässt, aufbauscht und letztendlich, dass du im Herzen ein Mörder bist. Nicht in der Tat, aber im Herzen. Weil ich denke, da muss man sich selber kennen und wissen, dass der Mensch für das anfällig ist. Der Mensch ist so. Für die Welt ist ganz klar, dort ist der offene Mord. Für die Gläubigen ist es das, was im Herzen sich abspielt. Für uns ist die Gefahr im Herzen. Das Böse. Wer seinen Bruder nicht liebt, zum Beispiel Gläubige untereinander, Hass schiebt, ist bereits das, was hier abgeht. Die nächste Sünde, die Bibel nennt, das ist so ein komisches Wort, Eidololatres. Das sind die Götzendiener. Eidololatreia. Latreia ist der Gottesdienst. Latreio heißt Gott dienen. Also Gottesdienst. Das ist das Wort für Gottesdienst. Und hier ist jetzt interessant, er sagt hier praktisch Götzendienst und benutzt das Wort für Gott dienen. Also richtig, die gleiche Wortwurzel wie zum Beispiel Gott wirklich dienen. Und was interessant ist, da ist also auch unser Wort für Idol kommt daher. Götzendienst. Alles, was die Rolle Gottes einnimmt, ist letztendlich ein Götze. Ist Idol. Idol ist ein gutes Wort, ist abgeleitet vom Griechischen. Der Götzendiener, das Wort bedeutet letztendlich also dieser Götzendienst. Götzendienst, Abgötterei. Und wenn man das uns mal näher anguckt, dann sehen wir etwas. Und ich denke, das ist genauso wichtig. Gott will, dass das in unsere Herzen ausgerottet wird. Es darf das Böse in unsere Herzen sich nicht festsetzen. Und die radikalste Form ist eigentlich Mord. Aber eine ganz feine und ganz hinterhältige und furchtbare Form ist Götzendienst. 1. Korinther 5, Vers 10. Hier sagt Paulus, und er geht hier an die fleischliche Korinther und sagt ihnen, ich lese ab 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen, oder Räubern, oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Ist die alte Übersetzung neu, also müsst ihr aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder ein Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das heißt Verweigerung vom Abendmahl, Gemeindezucht. Das ist gar keine Frage. Und jetzt geht die Bibel ganz hart ran und sagt hier, in der Welt ist der Götzendienst und diese ganze Sünde normal. Und jetzt muss der Gläubige eben lernen, in der Welt nicht von der Welt zu leben. Ich kann nicht dauernd meine Kollegen sagen, du bist ein Götzendiener. Sondern ich muss das einfach zur Kenntnis nehmen. Ich muss ihm einmal klar Zeugnis geben vom Herrn Jesus, aber ansonsten muss ich ihm vorleben, was passiert. Das nützt nichts, wenn ich es ihm dauernd sage. Sondern das ist einfach in der Welt normal. Es nützt auch nichts, wenn ich ihm aus dem Weg gehe. Ich muss bis zu einem bestimmten Punkt normal sein, dann muss ich mich absondern. Aber jetzt kommt eben das Interessante. Die Bibel sagt, wenn das in dem Reihe der Gläubigen passiert, sagt Bibel, dann gibt es keine Toleranz, dann muss man absondern. Und absondern hier ist Gemeindezucht. Ist gar keine Frage. Das heißt, Götzendienst ist das normale Metier, der normale Zustand dieser Welt. Aber Götzendienst ist etwas vollständig Unnormales, genauso wie auch selbst der Mord im Herzen ist etwas Unnormales für die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu hat das nichts verloren. Und Paulus geht nicht um so einen Stien in 1. Korinther 6, 9, ist ein anderer Sünderkatalog und sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzediener, weder Ehebrecher, Weichlinge, Gnadenschänder und so weiter, werden das Reich Gottes erben. Also er sagt hier wieder, Götzediener werden das Reich Gottes nicht erben. Und man muss es einfach mal nüchtern sehen. Wisst ihr, die Gläubigen sind schon, ich bin manchmal fasziniert. Ich packe mir in der eigenen Nase. Ich weiß, wie das ist. Man hat es gern. Du kannst den Gläubigen keine größere Freude machen, als wenn du sie hätschelst. Aber es ist hochinteressant. Zum Beispiel, der Paulus geht eigentlich mit einer Brutalität vor. Ich habe jetzt heute gelesen von jemand, ich würde mal sagen, vielleicht schon bekehrt oder noch nicht ganz bekehrt. Es liest der Römerbrief, konzentriert. Es ist eine Frau und die sagt dann, ich bin erschüttert. Römerbrief. Ich bin erschüttert, wie hart das alles ist. Ich denke, wunderbar, jetzt begriffen. Wie hart das alles ist. Und trotzdem sehe ich auch dahinter die Gnade Gottes. Aber das ist empfunden, dass es hart ist. Und genau diese Kataloge, man kann sich ja daran gewöhnen. Aber hier geht der Paulus folgendermaßen vor. Er sagt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder ein Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Götzendienst. Jetzt beginnt der Götzendienst langsam zu nennen. Was ist Götzendienst? Alles, was an die Stelle Gottes tritt, und hier sagt er zum Beispiel, Götzendienst ist jede Form der Habsucht. Und Habsucht ist ein unendlich breiter Begriff. Habsucht kann alles sein. Das ist jede Form von Gier. Das kann sich auf Sexualität, auf Menschen beziehen. Das kann sich auf Geld beziehen. Das kann sich letztendlich auf Sammler beziehen. Das kann sich auf Besitz beziehen. Das kann sich auf alles beziehen. Das kann beim ärmsten Menschen passieren, der vielleicht eine Kleinigkeit hat, die ihm ganz kostbar ist, und das kann sein Götzendienst werden. Ihr versteht mich wie immer. Es muss nicht unbedingt Reichtum sein. Sondern es kann beim ärmsten Menschen die Kleinigkeit sein, der er hängt, mit absoluter Gewalt. Das können bei mancher, und den Eindruck habe ich manchmal, mit die größten Götze sind die Kinder. Möchte ich hier mal ganz deutlich sagen. Ich weiß, dass man das nicht gern sagt. Und ich kriege immer furchtbare Prügel, aber die stecke ich weg. Ich möchte eins nochmal sagen. Kinder sind manchmal auch in der Gemeinde Jesu die Götze, wo du den Eindruck hast, es dreht sich alles um die Kinder. Wisst ihr, ich sage es jetzt einmal ganz vorsichtig. Die Bibel sagt ganz klar, was wir mit den Kindern, wir sollen uns um die Kinder kümmern. Wir sollen sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufziehen. Wir sollen ihnen das Recht Gottes beibringen. Wir sollen ihnen Vorbild sein. Wir sollen sie steuern. Wir sollen uns um die Kinder kümmern. Da bin ich uneingeschränkt dafür. Aber wir dürfen keine Götze draus machen. Wisst ihr, wenn zu mir die Leute kommen und sagen, ich traue mir nicht zu dem, was sagen. Dann sage ich, wieso nicht? Das ist das Kind vom XY. Da getraue ich mir das nicht. Wieso getraust du das nicht? Ist es ein anderes Kind? Da müssen halt die geistliche Gläubige hingehen und sagen, wenn mein Kind dumm tut, dann komm. Ich habe gewusst als Kind, ich bin so aufgezogen, ich habe gewusst, wie ich zu meiner Mutter komme, sagt, der Lehrer hat mich verhauen. Und zu meiner Zeit hat mich noch verhauen. Ich bin nicht bloß einmal verhauen worden. Ich habe schon wegstecken müssen. Und die haben nicht ein bisschen gehauen, die haben schon, das war schon stark. Die haben Dublette geschlagen und alles, du wisst, was eine Dublette ist. Die waren wirklich stark. Aber etwas ist klar, wenn ich heimkomme, wäre zu meiner Mutter und gesagt, ich habe den Ranzen voll gekriegt der Schule, wisst ihr, was passiert wäre? Zweite Auflage. Da wäre die gefährliche Frage kommen, warum denn? Wenn ich dann gebeichtet hätte, dann hätte es wahrscheinlich nochmals gescheppert. Ihr versteht, was ich meine. Das heißt, ich rede jetzt keinerlei Misshandlung oder sonst was, das Wort, sondern ich meine was ganz anderes. Ich meine die geistliche Strenge, dass man Kinder in der Zucht und der Ermahnung des Herrn aufzieht und sie nicht päppelt, die ihnen nichts durchgehen lässt, im Sinne von einfach. Und da kannst du mit reden, mit wem du willst, ob er viele, wenige Kinder hat, ob er große oder kleine Kinder hat, das sagt dir jeder das Gleiche, ich habe Fehler gemacht. Ich habe noch nie einen gefunden, der ehrlich ist, der sagt, ich habe keinen Fehler gemacht. Es gibt nur einen Mann im Reich Gottes, der sagt, wir haben keine Fehler gemacht. Unsere Familie ist das Paradies auf Erden, den gibt's denn. Aber wo der endet, das kann ich jetzt schon schriftlich niederlegen. Müsst ihr nur eine Weile warten, wo der endet. Der sagt, seine Familie ist das Paradies auf Erden, das ist ein Sektierer. Aber Es ist eine Tatsache, dass man aufpassen muss, wen man zu seinem Götze macht. Und man kann auch seine Ehefrau zum Götze machen. Und man kann seinen Ehemann zum Götze machen. Und man kann sein Auto zum Götze machen. Und man kann seine Bibel zum Götze machen. Kann ich auch drüber reden. Ihr begreift, was ich meine. Man kann alles zum Götze machen. Man muss aufpassen. Und zwar alles, was letztendlich die Person Jesu in meinem Herzen verdrängt, ist ein Götze. Das ist ein Idol. Eidolon, das ist das, was hier sich abspielt. Und die Bibel sagt, hier, jede Form der Habgier, und sie sagt, das schließt vom Reich Gottes aus. Das heißt, das ist etwas, wenn ein Mensch hier reinfällt, dann kannst du nichts mehr mit ihm anfangen. Ich hatte Kunden, ich kann es jetzt sagen, es ist schon Jahre her, kein Mensch weiß, wer das ist, und das ist so weit weg, dass niemand draufkommt. Ich hatte Kunden, die sind verhungert. Die hatten Geld auf dem Konto, das fast übergequollen ist, und sind verhungert aus Geiz. Verhungert. Geiz. Zu mir kam mal ein Mann, ein Bruder, und hat gesagt, du Karl Hermann, guck her, du kennst doch auch den Bruder XY. Ich sage, ja, den kenne ich. Der ist mir wohl bekannt. Der war bekannt. Dann hat er gesagt, guck mal, das ist so ein armer Mann, jetzt guck mal, wie der rumläuft mit seinem Mantel. Wir solltet hier was tun. Jetzt hatte ich natürlich ein Problem. Ich habe ihn gekannt, auf dem Geschäft her. Und ich habe gewusst, wo seine Leidenschaft ist. Und die Leidenschaft war glänzend wie beim Achern. Gold war seine Leidenschaft. Und er hat nicht ein bisschen Gold gehabt, sondern er hat viel Gold gehabt. Und er hätte sich nicht einen Mantel kaufen können, sondern 500 Mäntel. Mit links. Ein frommer Mann. Wisst ihr, und da kommen wir zu dem, was die Bibel hier meint. Götzendienst. Was nimmt die Nummer 1 in meinem Herzen ein? Was ist es? Wisst ihr, es muss nichts Geld sein. Es gibt Leute, bei denen ist überhaupt nichts Geld. Es gibt einen Götze, der ist noch viel schlimmer. Das ist die Ehre. Das hat so Leute gegeben wie der Bruno Kreisky, der Bundeskanzler von den Österreicher. Der hat das offen gesagt, der hat doch keine Hemmung gehabt. Der hat gesagt, Lob und Ansehen und dass man mich ehrt, hat er gesagt. Das ist alles viel zu wenig. Ihr könnt noch viel mehr bringen. Ich ertrage das unendlich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel ich da davor ertrage. Oder öffentlich gesagt. Okay, war ich ein Schlitzohr, aber er war ehrlich. Er hat wenigstens das gesagt, was er hat gesagt. Wisst ihr Leute, mir geht es um das. Da ist es ums Geld gegangen. Es gibt Leute, da spielt Geld keine Rolle. Da spielt Ehre eine Rolle. Die alten Brüder haben uns gesagt, ein Gläubiger, jemand, der im Reich Gottes dient, hat drei Gefahrenquellen, wo er fällt. Ich möchte nochmal betonen, man muss das die jungen Brüder sagen. Auch die junge Schwester, sie hat gesagt, er fällt am anderen Geschlecht, am Geld und an der Ehre. Und das ist was, wo man der Gemeinde sagen muss. Und man kann auch sagen, lies die Kataloge, lies sie alle und du hast die ganze Sünde. Mir ist einfach wichtig, dass wir verstehen, Götze ist etwas, wo mein Herz praktisch wieder, ich gehe zu den 10 Gebote zurück, du sollst nicht begehren, wo man begehrt. Wisst ihr, heute ist nicht mehr so. Heute begehre ich nicht der Esel meines Nachbars, aber sein Auto. Das ist nämlich das gleiche Fortbewegungsmittel. Früher hast du einen wunderschönen grauen Esel begehrt. Da geht es sehr drauf ein, sagt. Auch in Gedanken, Ehebruch in Gedanken, ist genauso Sünde. Alles, was du in Gedanken haben willst, das muss raus aus dem Herzen der Gläubigen. Wisst ihr, mir geht es nicht darum, dass der Gläubiger das nicht tut. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe gestern war es mit meinem Bruder wieder diskutiert und gesagt, es ist für mich ausgeschlossen, dass ein Gläubiger sich mit sowas überhaupt beschäftigt. Er soll es nicht denken, nicht tun. Wenn er es tut, das weiß ich von mir, wo man gar nicht redet, wenn er es tut, ist immer irgendeine Sünde, die nicht bereinigt ist, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und in dem Moment, wenn ich Buße tue, das in Ordnung bringe, hört das schlagartig auf. Aber der Normalzustand ist, dass ein Gläubiger das nicht tut. Das ist der normale Zustand. Und mir geht es darum, dass diese wesensmäßige Sünde, die diese Kataloge beschreibt, dass die aus unserer Herzen verschwindet, die misst raus. Und zwar rigoros, kostet es, was es wolle. Paulus geht so weit, dass er unseren Blick tun lässt hinter die Kulisse in 1. Korinther 10, Vers 20. Er zeigt jetzt, was da dahinter steckt. Wisst ihr, wir sehen ja immer nur das Vordergründige. Aber hier ist etwas, und zwar er sagt hier, nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Das heißt, man ist in der Gefahr, dass man einen Götzendienst begeht. Ich hab es einmal so toll gefunden. Ich habe es auch nie gesehen. Meine Kollege spielt wie die wilde Lotto. Also mein Kollege geht zum Beispiel hin und sagt, ich reiche den Renteantrag ein. Mein Chef hat gar nicht wissen, was er meint. Er hat gesagt, ich ein bisschen später komme, ich muss noch den Renteantrag rein. Und ich habe ganz gesagt, was haben Sie gemacht? Hat er gesagt, ich habe den Lotto-Scheiß verbraucht. Ein Bruder, das war der Klaus Schmidt, und das hat mich tief erbaut. Er hat einmal bei uns sogar drüber predigt, und er hat einen Satz geprägt, der hat mir gefallen. Er hat gesagt, dann gibt es Menschen, die opfern der Göttin Fortuna, der Glücksgöttin. Und da ist was dran. Wisst ihr, das ist der Gedanke, Gott macht einen Fehler bei mir persönlich. Mir steht was zu, was Gott mir nicht gibt. Also versuche ich es mit dem Glück. Und wenn man es biblisch genau betrachtet, ist nichts anderes, wie ich opfere dann einem anderen Gott, einer anderen Göttin, nämlich der Fortuna, der Glücksgöttin, und sage, dann gibst du mir. Gott verweigert es mir, dann gibst doch du mir. Jetzt kann man nicht sagen, das ist extrem, ist mir klar. Aber es ist so. Da ist was dahinter. Diese Linien sind ganz fein. Man sieht die oft gar nicht. Und hängt immer mit dem Gleichen zusammen. Und das ist die Seuche der Gläubigen. Das ist diese Unzufriedenheit, die in der Herzen schwelt, wo man einfach nicht akzeptiert, dass das, was Gott tut, richtig ist. Ich habe mit meinen Brüdern teilweise rumgestritten. Unter anderem wegen dieser Übersetzung. Ich habe mit ihnen teilweise, oder was rumgestritten ist falsch, aber ich habe darauf bestanden, dass keine theologischen Ausdrücke reinkommen. Da fängt es nämlich an, aus einem ganz einfachen Grund. Warum brauche ich Theologie? Die Theologie hat ein eigenes Vokabular, einen Wortschatz. Die Bank hat einen eigenen Wortschatz. Jeder Beruf hat einen eigenen Wortschatz. Die Jäger hat einen eigenen Wortschatz. Weißt, jede Gruppe hat ihren eigenen Wortschatz. Und erst wenn du Insider bist, kannst du mitschwätzen. Zum Beispiel hat die Theologie lauter Begriffe erfunden, um bestimmte Heilswahrheiten der Bibel besser zu erklären. Ich habe also die Brüder gesagt, Brüder, jetzt mal eine ganz dumme Frage. War Gott nicht in der Lage, sich deutlich auszudrücken? Hat Gott das nicht so reingeschrieben in die Bibel, dass jeder Mensch verstehen kann? Müssen wir jetzt sagen, so wie es Gott geschrieben hat, ist nicht verständlich. Jetzt müssen wir es noch, ich sage mal, aufpeppen, dass jeder versteht. Ich sage es mal ganz vorsichtig, das ist auch eine Form des Götzendienstes. Wenn man glaubt, dass man Gott nachhelfen muss. Das müssen wir einfach sehen. Alles, was anstelle Gottes geht, ist Götzendienst. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und ich brauche da nicht reden, man sagt das immer wieder. Und ich denke, das ist auch jedem bewusst, dass einfach das Ich selber, das Ego, der größte Götze ist. Das ist keine Frage. Das ist immer so. Die Egozentrik, da man sich um sich selber dreht, ist immer das Schlimmste. 1. Korinther 10, 14. Die Bibel geht ganz nüchtern vor und sagt, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Jetzt geht sie hin und bringt eigentlich ein Argument, und das Argument wird oft so weggewischt. Und zwar, sie sagt praktisch, der Götzendienst, das ist etwas, wo ihr fliehen sollt. Warum? Weil er die Dämonen dient. Jetzt geht sie hin und sagt, der Kelch des Segens und das Brot der Gemeinschaft, das heißt die Gemeinschaft mit dem Herr Jesus über sein vollkommenes Opfer, steht dem gegenüber. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, der diese Dinge betrifft. Ein Mensch, der Götzendienst treibt, bei dem ist etwas passiert. Dieser Mensch ist nicht gesättigt. Geschwister, glaubt mir es, auch die Gläubigen, die sind nicht gesättigt von den Gütern des Hauses Gottes. Sie sind nicht zufrieden, was Gott in ihrem Herzen tut. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was im Wort Gottes steht. Sie werden nicht gesättigt mit der Gemeinschaft mit dem Herr Jesus. Und wenn sie das nicht haben, wenn sie nicht gesättigt sind, suchen sie einen Ersatz. Und der Ersatz ist Götzendienst. Das muss uns klar sein. Und aus dem Grund geht der Paulus hin und sagt, Götzendienst, fliehe ihn, denn, jetzt geht er hin und erklärt es und sagt, ich rede mit Verständiger, der Kelch des Segens ist doch das vergossene Blut, das Brot ist doch die Gemeinschaft mit Christus, ihr habt doch hier etwas Kolossales, ihr habt Frieden mit Gott durch Jesu Blut, ihr habt Gemeinschaft untereinander, es ist alles da, was wollt ihr eigentlich noch? Das ist das, was der Paulus sagen will. In Korinther 10, was wollt ihr überhaupt? Ihr habt doch alles. Und dann geht ihr zu den Götzen. Das meint er.
Häuser. Und da fängt es an. Das ist was, wo so raffiniert ist. Und der Mensch ist so ein durchtriebenes Tier. Die Bibel sagt, er ist wie das Vieh. Der Mensch ist so raffiniert und so hinterhältig, dass er dauernd alles fromm verbrennt. Und ich hasse das so, dieses fromme Getue. Wisst ihr, zu mir kommen Leute. Es ist kolossal. Da wird fromm geredet. Man kommt und seine Frau sagt zu mir, weißt du, das Ding ist einfach. Er kommt zu mir und sagt, ich bring dich um. Das wundert mich. Der Mann ist doch fromm. Er kommt zu mir und sagt, ich bring dich um. Ich freue mich, dass der Herr kommt. Wisst ihr, ich sag's mal vorsichtig. Da ist irgendwas in der Herzen, ist kaputt, auch bei den Gläubigen. Oft genug. Und der Gläubige ist raffiniert. Er treibt sein Fleisch, er treibt sein Habgier, er treibt sein Götzendienst, sei egozentrisch, sei ich, es geht immer nur um sich. Und letztendlich, in Wirklichkeit, dient er gar nicht Gott, sondern dem Teufel. Ohne es zu wollen. Ich kenne niemanden, der sagt, ich will dem Teufel dienen. Sondern es ist oft so, man fällt ins Fleisch, dient hier den falsche Linie und wird vom Teufel aufs Glatteis geführt. Man wird angelogen, systematisch, und geht dann in der Götzendienst rein. Galater 5,20, der Katalog des Fleisches. Und jetzt muss uns klar sein, das steckt in uns drin, vom Fleisch her, das ist letztendlich installiert durch den Sündenfall. Er sagt hier, die Werke des Fleisches sind, wir haben ja gesehen, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Und dann kommt als zweites Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn und so weiter und so weiter. Götzendienst ist ein Stück Fleisch. Wisst ihr, wenn jetzt ein Gläubiger zu mir kommt und sagt, ich habe kein Problem mit Götzendienst, dann sage ich, schwätz nicht raus, dann wärst du ja nicht mehr ein Mensch, der im Fleisch ist. Das muss uns klar sein, wir sind anfällig. Wir brauchen doch kein Theater voreinander spielen. Wir sind hier anfällig. In Christus haben wir es im Griff. Also müssen wir alles tun, dass wir in Christus bleiben, dass wir überwindet, dass wir vorwärts geht. Man kann jetzt nicht sagen, oh, weil wir halt so arme Sünderlein sind und weil wir halt im Fleisch sind, dann passiert das gerade nicht, sondern wir müssen Widerstand leisten. Aber wir müssen ehrlich genug sein, um zu sagen, dass wir an dieser Front kämpfen und dass wir manchmal auch mal eine Niederlage kriegen, dass aber im Grundprinzip der Sieg Jesu da ist. Das ist der Normalzustand eines Gläubige. Ich hab jahrelang mit Gläubigen zu tun gehabt und die hatten einen Spruch, es hat viele Sachen gegeben, die nicht in Ordnung waren, da hat auch viele Sachen gegeben, die gut waren, aber ein Spruch hatte sie und das war gar nicht so dumm und das habe ich mir eigentlich so eine Zeit lang sogar angewöhnt gehabt. Wenn die sich getroffen haben, dann haben sie sich begrüßt mit einer Floskel. Eine Floskel ist halt falsch manchmal. Manchmal kann es nur abgedroschen sein, aber die haben sich mit dem Spruch begrüßt, Kampf und Sieg. Das ist gar nicht dumm. Genau das ist. Die haben sich wohl zuerst mal gesagt, Kampf, ja, und Sieg. Das heißt, die haben gesagt, eigentlich kämpfen wir alle, aber der Sieg. Das ist genau das Programm Gottes. Und da ist der Götzendienst etwas Bösartiges, das letztendlich uns hindert, Gott zu dienen. Und 1. Petrus 4, Vers 3 zeigt nochmals, welches Spannungsfeld entsteht, wenn ein Gläubiger klar geht und hier sauber ist, dann entsteht das Spannungsfeld. Und immer wenn mir ein Gläubiger sagt, ich habe kein Spannungsfeld, dann wird es schwierig. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Jetzt kommt die Reaktion. In dem Moment, wie ein Gläubiger hier bricht und kein Götzendienst trägt, und wir müssen hier sehen, wenn man die ganze Bibelstelle durchliest, geht die Bibel auch hin und sagt hier zum Beispiel, sie triebet Götzendienst in 1. Korinther 10, sie standen auf, um zu tanzen und zu spielen. Hat in der Regel auch mit Vergnügen zu tun. Und dann sagt die Bibel hier ganz nüchtern, ganz sachlich, es befremdet sie, dass er nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Das heißt, sobald der Gläubiger keinen Götzendienst treibt, im tiefsten Sinne des Wortes, ärgert er eigentlich sein Umfeld. Das ist normal. Weil die sind gerade anders. Das heißt, dann sondert er sich ab und grenzt sich ab, ob er will oder nicht. Und das ärgert die. Das ist der Normalzustand. Das heißt, dass ein Gläubiger durch sein Verhalten die andere ärgert, ist normal. So wird einmal eine Kollegin gesagt, ach Herr Kaufmann, hat sie gesagt, Sie sind uns ein lieber Kollege. Es geht runter wie Öl. Aber wo ich weglaufen will, hatte ich zwei Ohrfeige, zwei links, zwei rechts drin. Und dann sagt sie, wisst ihr, damals, wo sie sich bekehrt haben, das haben die alle mitkriegt, das war ja ziemlich heftig, da war sie ja verrückt. Da konnte man ja mit ihnen nichts haben, da war sie am Rand vom Verrücktsein. Aber jetzt, da bin ich weggelaufen und denkt, zu Deutsch, was heißt das jetzt? Heißt es, dass du gereifter geworden bist, dass du nicht mehr plump machst, ich war früher plump. Oder heißt es, dass du lau geworden bist, dass du nachgibst? Wisst ihr, da ist immer wieder die Zeit, wo man sich prüfen muss, wo stehe ich eigentlich vom lebendigen Gott, wo bin ich? Also ich sag's mal so, es schadet gar nichts, wenn die, oder ich sag mal so, wenn die Beteiligten, wenn das Umfeld ein bisschen rebelliert und sagt, der ärgert uns, oder die ärgert uns. Nochmal ein Gedanke aus den 10 Gebote, 2. Mose 20, Vers 3, wo der Herr sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jetzt ist halt das ein Problem in der deutschen und hebräischen Bibel. Das Wort Elohim ist ein Wort in der Mehrzahl. Es wird in der Regel für Gott gebraucht. Es gibt nur da ist ein Zahlwort El. Aber diese, also ist ein Einzahlwort, so muss man sagen, für Gott. Und ein anderes Wort in der Mehrzahl für Gott ist Elohim. Und dieses Elohim, das steht hier. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jetzt denk mal, hier ist der lebendige Gott und du sollst keine Götter haben. Aber wisst ihr, was da steht? Ich lese nochmals, was wirklich da steht. Ich bin der Herr, dein Elohim. Also das Wort für Gott. Der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Elohim neben mir haben. Wisst ihr, was da steht? Der sagt, du sollst nicht Täuschungen haben. Du sollst nicht hier letztendlich den Götzen dienen und sollst so tun, als würdest du dem lebendigen Gott dienen. Das ist hier gemeint. Er nimmt hier das gleiche Wort. In der Bibel steht in der Regel für die Götze das Wort vom lebendigen Gott. Das ist genau das gleiche Wort. Das heißt, da geht es nicht darum, da man sagt, das ist ein ganz fremder Gott, du dienst jetzt immer fremder Gott. Sondern es ist oft so, dass das täuschend ähnlich ist. Dass das fromm ist. Dass das so ist, dass du es gar nicht merkst. Das ist das Problem. Und da fängt der Götzendienst an. Ich hätte jetzt nur diesen Punkt rausgreifen können. Ich könnte stundenlang aufzeigen, wo das alles passiert. Aber ich glaube, bin ich tief überzeugt persönlich, wenn ein Gläubiger in sich ehrlich vor Gott ist und diese Tatsache einfach einmal begreift und das einfach zur Kenntnis nimmt, dann kriegt er relativ schnell raus, wo er genau die Sünde begeht. Wisst ihr, darf etwas nicht vergessen. Wir haben ja das Buch oben auf dem Büchertisch, Tod eines Guru. Und ich habe am Anfang, wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, der spinnt. Aber ich habe dann begriffen, nee, das genau ist das, was der Teufel will, vom Götzendienst her. Und das ist genau das, was er herbeiführt. Und zwar, der Mann war auf dem Höhepunkt seiner Meditation, er war so weit, dass er einen Spiegel vor sich hingestellt hat und sich selber angebetet hat. Das war der Höhepunkt. Dann Spiegel vor sich hingestellt, hat sich selber angebetet. Dann hat er sich bekehrt. Radikal. Und das ist es. Es gibt aber Selbstbeweihräucherung, die absoluter Götzendienst ist. Der Teufel versucht, mit allen Mitteln, die es gibt, uns auf so eine Schiene zu führen. Es muss uns klar sein. Das ist nicht so ein bisschen eine Beeinflussung vom Teufel. Sondern er zieht alle Register, diese 6 Sünde, die hier am Schluss der Offenbarung steht. Und diese Sündenkataloge, Offenbarung 9, Offenbarung 21, 8, das sind die Bomber der Endzeit. Das ist die Munition, mit der der Teufel auf uns schießt. Das muss uns klar sein. Und es geht in der Endzeit nicht unbedingt darum, dass man theoretisch die Endzeitabläufe erklären kann und was mit dem Antichristen ist. Sondern es geht in der Endzeit darum, dass man diese ganze Falle, dieses ganze Blendwerk durchschaut und sich wehren kann gegen Teufel. Um das geht's. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt am Schluss nochmal mit der Offenbarung hier das wirklich zerstückle. Und es muss uns klar sein, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst keine Täuschungen haben, du sollst nicht Gott dienen und glaube, dass du Gott dienst und in Wirklichkeit dienst du dem Teufel. Was sagt denn der Paulus? Er sagt, sie glaubet, sie dienet Gott und in Wirklichkeit dienet sie dem Teufel. Das ist jetzt freie Formulierung. Sie glaubet, sie bringt Gott den Dienst, indem sie die Gläubigen umbringt. Dann haben wir wieder den Mord. Ich denke, diese Punkte müssen wir nüchtern, sachlich, ganz normal werden. Gut. Geschwister, es ist immer das Gleiche, es ist das Herz. Diese ganze Götze, den spielt sich im Herz ab. Für die Gläubigen spielt sich der Mord im Herz ab. Und das Nächste, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist so etwas Dreckiges und Schlimmes und das ist so drin. Und ich möchte jetzt mal das sagen, bevor ich das überhaupt abhandle. In diesem Raum sitzt keine einzige Person, der das nicht am Hals hat. Und der, wo das leugnet, der ist schon 100% verblendet. Der Mensch ist auch als bekehrter Gläubiger ein notorischer Lügner. Und wenn er niemand findet, den er anlügt, dann lügt er sich selber an. Manchmal kommt es auch nicht raus. Manchmal muss Gott mich in die Falle laufen lassen, dass es rauskommt. Die Stelle hier heißt, alle, die die Lüge lieben und tun. Und bei Liebe steht Phileo. Es gibt in der Bibel eigentlich nur zwei klassische Worte für lieben. Das von Agape abgeleitete Agapao, das ist eigentlich das, wo man sagt, mit Agape lieben. Das ist neutral, das Beste suchen, so wie Gott Liebe will. Phileo ist Sympathie, muss nicht negativ sein, aber mit Leidenschaft, mit Sympathie, wo man jemand gern hat, wo man dann, sag ich mal, hat, wenn ich mit Phileo jemand mag, jemand gern habe, dann bin ich in der Gefahr, dass ein falsch einschätzt. Dann habe ich Sympathie, das ist gefährlich. Hier sagt die Bibel praktisch, es gibt Menschen, die mit Phileo, mit dieser seelischen Liebe, lügen. Jetzt können wir das anders übersetzen. Die sagen, die hängen an der Lüge. Die haben sich so angewöhnt, dass sie schon dran hängen. Irgendwo ist ihnen sogar gar nicht unangenehm. Und diese dann tun. Das heißt, die handeln. Das muss uns klar sein. Ich habe es ja vorher gesagt, die Wurzel, ich möchte es aber trotzdem nochmals lesen, weil das ist mir wichtig. Die Wurzel der Lüge ist Johannes 8, 44, das ist auch die Wurzel des Mordes. Die Bibel ist hier eindeutig, sie sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wisst ihr, das ist ein Problem. Ich habe jetzt wieder einen Fall gehabt, überregional. Da ist etwas passiert. Ich sage es mal so, da hat ein einzelner Mann hat ganze Bewegungen einfach hinters Licht geführt. Ich habe gemerkt, wie der die anlügt, aber wenn ich das den Leuten gesagt habe, die haben mir nichts geglaubt. Ich habe allerdings, wo dann die Lüge richtig offen gelaufen ist, habe ich schon lange nichts mehr gesagt. Ich habe am Anfang immer gesagt, der trickst uns aus. Und mir hat es keiner glaubt. Und dann am Schluss hat er sie offen hinters Licht geführt. Ich habe nur den Kopf geschüttelt. Ich habe nichts mehr gemacht, weil ich sage, ist sinnlos, die glauben es nicht. Und jetzt sind sie aufgewacht. Jetzt plötzlich sind alle schockiert. Wir wurden hinters Licht geführt. Gläubige Leute sind es. Wisst ihr, die Lüge ist etwas, das gravierend in der Herzen der Gläubiger drin ist und die kommt vom Sündenfall, vom Teufel seiner Beeinflussung her. Römer 3, 4. Ihr müsst einfach nüchtern sehen, was selbst schon Paulus im Römerbrief sagt. Ich lese 3, 3 zum Auftakt. Denn, wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf. Er redet hier allgemein auch von den Gläubigen. Jetzt kommt ein Hammer. Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Das ist eine doppelte Ohrfeige für den Mensch. Jeder Mensch ein Lügner. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, der Einzige, der kein Lügner ist Gott und jeder andere ist ein Lügner. Und zwar ein reeller Lügner. Das heißt, der Mensch neigt zu der Lüge. Er neigt zu der Lüge, sich selber anzulügen. Mir ist passiert, und das hat mit dem Willen nichts zu tun. Das hängt im Wesen drin. Mir ist passiert, man hat mich was gefragt, ich habe spontan was geantwortet, ohne groß zu überlegen. Und wo ich fertig war, ich wollte da überhaupt nichts machen, habe ich gemerkt, dass ich nicht 100% die Wahrheit gesagt habe. Ich habe es dann analysiert, habe gesagt, hast du Lüge wollen? Nö, warum hast du das gesagt? Vollkommen rätselhaft. Und ich habe dann einfach sagen müssen, also ist das Fleisch, wahrscheinlich war ich in dem Moment im Fleisch, fleischlich, etwas vom Geschäft her, nicht in der Ruhe des Christus. Und prompt hat der Teufel das benutzt und es kam eine Lüge raus. Das ist wieder der Unterschied, ob man jemand bewusst anlügt. Das ist was ganz anderes. Das ist dann gravierend. Aber dieses Lügehafte ist im Wesen des Menschen einfach da. Jeder Mensch ist ein Lügner. Römer 1, 25. Und das muss man einfach nüchtern sehen. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Das heißt, der Mensch neigt dazu, vor allem der gefallene Mensch, dass er Lüge und Wahrheit vertauscht. Ich hatte mal einen Chef gehabt, der hat zu mir gesagt, ich habe es nie verstanden, aber später habe ich es dann verstanden, was er gemeint hat, wo ich gesehen habe, was daraus wird. Er hat zu mir gesagt, wenn ich was nicht will, wenn ich was nicht wahrhaben will, dann sage ich mir das so lange vor, dass anders ist, bis ich selber glaube. Und dann kommen die Leute und sagen, du, also der war so überzeugend und also das können wir glauben. Und ich sage, nee, das sagt gar nichts. Vielleicht hat er gerade seine eigene Hypnose hinter sich, wo er sich das so systematisch beigebracht hat, bis er selber glaubt. Der glaubt es dann wirklich, der vertritt es auch so, dass er es wirklich glaubt. Und es gibt auch Gläubige, die so einen Unsinn verbreitet. Wo Gläubige dir den größten Unsinn erzählen, die sagen, das ist doch Quatsch, was du erzählst. Das ist doch Unsinn. Und das Brett da vor Nebelung. Wir müssen uns nochmal etwas vergegenwärtigen. Ich möchte hier einen ganz, ganz, ganz kleinen Exkurs machen. Und zwar Johannes 1, Vers 6, 7 und Vers 5. Ich lese vor 5, ist egal, ob man es hinter oder vor vorne liest. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und hier sieht man einfach, das stellt die Bibel gegenüber. Lüge und Wahrheit, Finsternis und Licht, Satan und Gott. Das ist normale. Das heißt, sind unüberbrückbare Gegensätze. Das möchte ich einfach nochmal etwas betonen. Wir sind ein Wesen, das genau zwischen diesen zwei Extrempolen steht. Wir stehen zwischen diesen extremen Polen. Bin ich im Geist, bin ich automatisch im Licht, diene Gott und bin in der Wahrheit. Ist aber ein Gläubiger im Fleisch, geht er automatisch hin, geht in die Finsternis, ohne es zu wollen, dient dem Teufel und ist in der Lüge. Das ist einfach Fakt. Und dann wunderst du dich, was rauskommt im Reich Gottes. Und das ist etwas, was uns klar sein muss. Und Geschwister, wisst ihr, wo wir aufräumen müssen? Wo wir absolut aufräumen müssen? Hier im Hirn, in den Gedanken, im Herzen. Dort muss das alles raus. Dieser Hass, das Mörderische, dieser Götzendienst und die Lüge, die muss raus. Da muss ein eiserner Wille sein. Nein. Wenn wir das nicht tun, dann rutschen wir ins Fleisch. Ich habe Bücher gelesen über die ersten Christen. Und die ersten Gläubigen haben gesagt, wir haben drei Stufen. Wir versuchen zuerst, dass wir nicht praktisch sündigen. Durch das vollkommene Opfer, durch die Erlösung. Das zweite ist, wir versuchen, dass wir die Sünde nicht mehr in unseren Herzen tragen. Das heißt, dass ich es nicht brüte in meinem Herzen. Und das dritte hat sie gesagt, wir versuchen, das auch in Gedanken auszurotten. Das ist ein hehres Ziel. Das ist aber wichtig. Wisst ihr, wenn wir diese Dinge duldet bei uns, einfach schwelen lassen, dann haben wir draußen einen Zeitgeist, wo wir dauernd beeinflusst werden. Dann irgendwann werden wir aufgeheizt. Wir können es gar nicht verhindern. Darum muss es raus. 1. Johannes 1, Vers 4. Wisst ihr, wenn jetzt Sekretärin kommt, der Chef sagt, ich bin nicht da, und Sekretärin geht ans Telefon und sagt, er ist nicht da. Und du sagst, seelsorgerlich, das ist ein seelsorgerlicher Akt, sagst zur Sekretärin, sie, wenn ich der Chef wäre, hätte sie jetzt entlassen. Müssen wir mal gucken, was da passiert. Die hat einen Schock. Warum? Ich muss sagen, sehen Sie, ihm gefällt, dass sie lügt, wenn ich der Chef wäre, dann sie fliegen wegen dem. Weil nämlich, für mich ist das gar keine Frage, dass man nicht lügt. Mein Chef hat einmal zu mir gesagt, einer meiner Chefs, ich habe viele Chefs gehabt, zu mir gesagt, ein guter Banker ist, der lügt, dass sich die Balken biegen. Wörtlich zu mir gesagt. Dann habe ich zu ihm gesagt, ein guter Banker ist, der das Gleiche erreicht, ohne zu lügen. Hat er mich angeguckt, wie ich nicht ganz normal wäre. Aber das ist das Problem. Wir müssen die Leute auch klar machen. Mein Chef hat zum Beispiel gesagt, der Kaufmann ist zu allem Blödsinn fähig, aber weiß ich, tut er Lüge, tut er nicht. Da haben wir gesagt, danke. Es muss klar sein. Es muss in unserer Umgebung klar sein, dass wir nicht lügen. Es muss klar sein. Ich weiß nicht, was für furchtbare Situationen wir kommen können. Wieso kommt jemand zu mir und sagt, sag es nicht, sag es nicht. Mir ist das passiert. Und dann kommt jemand und fragt, ist das passiert? Was machst du jetzt? Und du hast einem anderen versprochen, ich sag's nicht. Also, was machst du? Es gibt viele Möglichkeiten. Man könnte es sogar trainieren. Man kann zum Beispiel sagen, ich kann jetzt gerade nicht drüber reden. Ich rede später mit dir drüber. Man kann sagen, ich möchte keine Aussage treffen. So, dass der andere merkt, da ist was und trotzdem mich in Ruhe lässt. Das ist eine Möglichkeit. Man kann ausweichen. Das ist dann keine Lüge. Aber man darf nicht lügen. Das ist ein Riesenproblem. Man muss das einfach nüchtern sehen. Lüge ist etwas Teuflisches. Und zu mir hat meine Schwester gesagt, ich habe schon oft erzählt, aber ich sag's ganz ehrlich, war einer der weisesten Ratschläge, den ich je in meinem Leben gekriegt habe. Sie hat einmal zu mir gesagt, weißt du, Karl Hermann, wenn du was sagst, wenn du ein Zeugnis gibst oder sowas, war ich frisch bekehrt, dann hat sie gesagt, übertreibe nie. Dann sagt sie, weißt du, wenn du übertreibst oder wenn du lügst oder wenn dir irgendwie das reinfällt, selbst wenn es Übertreibung ist, hat sie gesagt, du nimmst eine Anleihe beim Teufel auf. Ich hatte einen Schock. Ich habe gesagt, was? Wenn ich was übertreibe, dann nehme ich alle beim Teufel auf. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja Gott dienen und nicht im Teufel. Dann hat es bei mir klingelt, wie gefährlich das ist. Sprüche 12, 22. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Greuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Wir müssen uns einfach bewusst sein. Jedes aktive Lüge ist Gott ein Greuel. Gott will die Wahrheit. Die Gemeinde ist die Grundsäule und Feste der Wahrheit. Und wenn es einen Ort gibt, wo die Wahrheit daheim sein muss, nach Gemeinde, Jesu Christi. Es muss klar sein. Bei uns muss Wahrheit sein. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit. Und hier alles, was im Reich Gottes vom Heiligen Geist her geschieht, ist Wahrheit. Also muss die Lüge weg. Das war rigoros. Sprüche 19, Vers 5. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen. Das ist das, was die Welt mit dem Sprichwort sagt. Lügen haben kurze Beine. Das Sprichwort, das ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr mit den Zähnen seid. Ich hatte als Kind stundenlang, nächtelang Zahnweh. Es gibt für mich nichts Schlimmeres mit Zahnweh. Und Sprüche 20, Vers 17. Erschwindeltes Brot schmeckt dem Mann süß, aber hinterher wird sein Mund voll Kies. Wenn man das, wo ich das erst mal gelesen habe, in Sprüche, habe ich mir vorgestellt, du nimmst eine Handvoll Kies in den Mund rein, auf meine Zähne. Dann ging es mir kalte Buckel runter und ich sage, aha, so ist Lüge. Man müsste sagen, Lüge ist etwas, was von Gott her unangenehmste Folge für uns alle hat. Und man hat es ja gesehen, Offenbarung 21, es ist von Gott her etwas, das vom Reich Gottes ausschließt. Es ist eine der gefährlichsten Sünden, die es gibt, Unehrlichkeit. Und zwar, es kann passieren, dass man dann nämlich sich selber gegenüber unehrlich wird und dann wird es tödlich. In Offenbarung 21, Vers 27 heißt es, es wird niemals jemand in sie eingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt. Sondern muss im Lebensbuch des Lammes geschrieben sein. Und die Bibel geht davon aus, wenn jemand im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht, dann hat er mit der Lüge gebrochen. Wisst ihr, und manchmal muss man hingehen als Gläubiger, muss sein Leben durchforschen und sagen, wo stehe ich hier vor Gott? Warum bin ich so trocken? Warum kommt meine Berufung nicht strahlend hervor? Warum bestätigt mich Gott nicht? Warum klappt es bei mir nicht? Warum habe ich die ganze Zeit nur Ärger? Ich habe jetzt was gelesen und ich habe gesagt, wenn ich ein bisschen sündenanfällig war oder wenn ich nicht in Ordnung war, vor Gott geht es mir genauso. Das hat eine Frau beschrieben, hat gesagt, wenn ich und mein Kollege, wenn wir hier sind, beide haben Butterbrot, dann fällt uns beides Butterbrot runter. Dann hat sie gesagt, dann fällt es bei mir so runter, dass es auf die nicht mit Butter beschmierte Seite fällt. Ich kann es aufheben und essen und sage, bei ihm fällt es halt jedes Mal auf Butterseite. Ich bin dann da geguckt, haben wir überlegt, hat gesagt, kommen wir doch bekannt vor. Es gibt so Situationen, wo ich mit Gott so ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, was nicht so ganz klar war, habe gesagt, da fällt das Butterbrot bei mir jedes Mal auf Butterseite. Ich kann machen, was ich will. Da geht alles schief. Und ich hab aber dann, haben wir es überlegt. Ich habe dann gesagt, eigentlich ist es Gnade von Gott, dass es auf die Butterseite fallen lässt. Weil wenn es auf die Normalseite fallen wird, würde ich es abputzen und essen. Wenn es auf Butterseite fällt, habe ich einen Schock. Aber manchmal muss Gott erziehen, muss einen Schock geben. Also manchmal muss Gott widerstehen, dass das rauskommt. Und manche Niederlage, die schadet gar nicht. Das ist manchmal für die Gläubigen sehr hilfreich. In meinem Haus soll keiner wohnen, der Betrug verübt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Man kann vor Gott nicht bestehen, letztendlich, wenn man nicht in der Wahrheit lebt. Und 1. Timotheus 1, Vers 10, jetzt müssen wir nochmal gucken. Warum hat Gott das mosaische Gesetz gegeben? Um Sünde aufzudecken, um zur Vollerkenntnis der Sünde zu bringen, um zum Beispiel jemand, der in Sünde fällt, um ihn zu züchtigen. Er sagt hier, für wen ist das Gesetz? Für Lügner, für Unzüchtige, für alle, die in Sünde leben. Da ist das Gesetz auch dazu gegeben, um mir das letztendlich als Vollerkenntnis, ich sage es einmal vorsichtig, wirklich einzubläuen, dass es nicht mehr anders geht. Jetzt kommen wir zu einem ganz heiklen Thema, was mit der Lüge zu tun hat. Und das muss raus. Jeremia 14,14, ist wieder leicht zu merken. Dort heißt es, da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichte und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Dafür haben sie eine furchtbare Gerichtserdrohung. Und etwas ist klar. Ich habe es natürlich erlebt, auch in der Pfingstbewegung, wo Weissagung jetzt in direkter Form kam, wo ich sagen muss, Hirngespinste. Aber manchmal war es auch Wahrsagerei. Da sind Dinge aufgedeckt worden, wo du nicht wissen konntest. Ist eindeutig die Ecke. Aber Weissagung ist in der Bibel, in der Zeit nach der Apostel, auch letztendlich etwas, was mit der Wortverkündigung zu tun hat. Dort geschieht Prophetie. Jetzt muss man halt sagen, ich kann genauso gut sagen, in der Zeit, nach der Zeit der Apostel, wenn die direkte Prophetie nicht mehr auftritt, kann ich auch lesen, diese letztendlich Verkündiger verkündigen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen, nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch Lüge, Eindrücke, Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Und dann kriegst du plötzlich Leute, die haben eine strahlende Botschaft. Und du sagst, das ist toll. Und dann kratschst du mal dahinter, biblisch gesehen, das ist der größte Unsinn. Und du sagst, wie kommt ihr auf die Idee? Ich habe jetzt mit einer Frau gesprochen, die hier verseucht ist. Die kam zu uns hier in die Versammlung, hat das Wort Gottes gehört, dann kam sie hinterher und hat gesagt, also, man hat mir praktisch so halb vor dir gewarnt. Ich habe es jetzt gehört, von der Verkündigung her. Nach dem, was ich von der Verkündigung gehört habe, kann das nicht sein. Dann haben wir ein paar Sachen einfach behandelt. Im persönlichen Gespräch. Und das war hochinteressant. Ich habe sie nach jedem zweiten Satz fragen müssen, wo steht es, wo steht es, wo steht es, wo steht es. Und es stand nirgends. Und je länger das gegangen ist, habe ich gesagt, weißt du, das Ding ist einfach, du hast lauter Zeugs, wo nicht im Wort Gottes steht. Und das haben ihnen ihre Prediger gepredigt, systematisch. Ich habe gesagt, steht nicht im Wort Gottes, dann kann es nicht predigen. Ich kann dann sagen, privat ist meine Meinung, aber ich kann es nicht predigen. Und das ist das Problem, auch im Reich Gottes, dass die Menschen das, was ihre Neigung ist, was ihrem Herzen drin ist, dass sie das die Leute überstülpen und weitergeben. Ich sage es einmal hart, das, was gepredigt wird, passiert. Das muss uns klar sein. Ihr müsst euch mal mit dem Abfall beschäftigen, wie Abfall geschieht praktisch. Wie die Botschaft sich verändert, wenn eine Gemeinde abfällt. Wie die Botschaft sich verändert, wenn ein Bruder abfällt. Das ist brutal. Es geht rucke zucke. Man hat jetzt wieder gesagt, ja, weißt du, wir wissen jetzt zu Deutsch, Albstadt, ihr seid halt hier radikal. Es ist einfach so, es gibt Dinge, die ändern sich nicht geistlich. Die ändern sich in 100 Jahre, die ändern sich in 200 Jahre, die ändern sich in 500 Jahre nicht, wenn der Herr verzieht. Die war vor 1000 Jahren gleich wie heute, die war vor 2000 Jahren zur Urgemeindezeit genau gleich wie heute. Die werden sich nicht ändern. Und jetzt ist so, wenn der Mensch beginnt, das Evangelium sich anzupassen, dann beginnt dieser Lügegeist zu wirken. Da muss man aufpassen. Mir hat mal jemand gesagt in der Gemeinde, ich habe Ihnen diese Dinge aufgezeigt, wie Verführung funktioniert. Wo ich fertig war, kam ein Bruder zu mir. Ein nüchterner, sachlicher Bruder und sagt, Karl Hermann, Die Geschwister haben es angenommen. Sei es freundlich. Sie haben es begriffen. Und dann kam er und sagt, aber ich muss dir etwas sagen. Es wird 8 Wochen halten. Nach 8 Wochen haben wir einen Termin, wo ein Bruder kommt, der in etwa gerade das Gegenteil predigt wie du. Emotional hängen sie an ihm und nicht an dir. Und dann werden sie umkippen. Ich bin dann weggelaufen und habe mir überlegt, was soll ich jetzt empfinden? Ich bin hunderte von Kilometern gefahren, um den Dienst zu tun. Ich habe dann gedacht, was jetzt verkatzt, was nicht verkatzt, was sinnlos, was umsonst. Und trotzdem müssen wir es tun. Wir müssen die Wahrheit verkündigen, egal was dann kommt. Aber es hat schon mit dem zu tun. Man glaubt eher dem, der einem liegt. Dem man sympathisch findet. Dem man nett findet. Wisst ihr, mit wem ich die beste Gemeinschaft habe, geistig? Man ist schon oft gerätselt. Es ist oft so, es sind die Leute, mit denen ich menschlich gar nichts gemeinsam habe. Also zum Beispiel Brüder gesagt, weißt du, mit dir hätte ich in der Welt überhaupt nichts. Wir zwei, wir werden uns nicht mal treffen, wir werden uns nicht mal sehen, wir werden uns nicht mal begegnen, wir würden nicht immer auf der gleichen Straßenseite laufen, wenn wir so verschieden sind, du würdest dort laufen, nicht dort. Aber wenn wir uns treffen, jetzt geistlich, tiefste Gemeinschaft. Mit das, ich sag mal, qualitativste, was ich je erlebt habe, geistlich. Mir mit eine sehr wertvolle Gemeinschaft. Aber die kommt, da ist keine Sympathie. Das ist gar nichts, das ist einfach da. Das ist Bruderschaft. Und da immer, wo Sympathie kommt, Phileo, da lässt man sich auch anlügen. Und ich habe es auch lernen müssen. Ich bin schon in die Gemeinde gekommen, und du kannst schon Gemeinde, wenn du jetzt bin ich, jetzt immer mal, ich bin 4 Monate in der Gemeinde nicht mehr gewesen, wo ich sonst regelmäßig hinkomme. Ich komme her und da kannst du Predigt zum Beispiel beginnen, dem du sagst, meine liebe Geschwister, ich habe zuerst eine Frage an euch alle, ihr solltet sie mir jetzt beantworten, seid ihr eigentlich sicher, dass ich nicht abgefallen bin? Woher wisst ihr denn, dass ich euch heute nicht reinlege? Seid ihr absolut sicher, dass ich jetzt nicht gerade dann will, euch über den Tisch zu ziehen? Dann sitzen die Leute da, man hat solche Augen, und dann muss ich sagen, guckt her, wo ist eure Bibel, ist sie aufgeschlagen, jetzt guckt mal her, ich werde euch jetzt etwas verkündigen, jetzt erwarte ich, dass er prüft, was Wahrheit ist. Und wenn ihr da nicht dazu in der Lage seid, was viele nicht sind, sagt, ihr könnt hinterher kommen, da ist mein Manuskript, dann könnt ihr es kopieren, dann könnt ihr 2 Wochen studieren. Und die Menschen, die kommen, die sagen, jetzt kommt der Karl Hermann, hast recht. Völliger Unsinn. Wisst ihr warum? Es war wohl recht, aber ob es heute recht ist, das muss ich prüfen. Jedes Mal. Wisst ihr, ich bin verpflichtet, vor Gott zu prüfen, ob jetzt der Heilige Geist wirkt. Und ein normaler Gläubiger braucht ein Gespür. Der muss unterscheiden können, ob der Heilige Geist wirkt oder Fleisch. Ist wichtig, weil hier ist Lüge. Der Teufel benutzt die menschlich-fleischliche Schiene, um zu lügen. Die Bibel sagt nicht umsonst im Jakobus, irdisch, seelisch, dämonisch. Es ist immer irdisch, es ist menschlich, es ist so nett. Er ist nicht geistlich und schlägt nicht ein. Und das ist das Problem. Und hier muss man sehen, Hesekiel 13, 19. Und das sind die Propheten. Also ich habe die früher nicht gern gelesen. Ich lese die inzwischen unwahrscheinlich gern. Wenn ihr Jeremia und Hesekiel lest, dort habt ihr genau diese Linie. Ihr entweiht mich bei meinem Volk für einige Hände voll Gerste und für etliche Bissen Brot, um Seelen zu töten, die nicht sterben sollten. Und Seelen am Leben zu erhalten, die nicht leben sollten. Indem ihr mein Volk anlügt, das Lügen gern Gehör schenkt. Und ihr müsst eins sehen, die Bibel sagt nicht umsonst, in der Endzeit wird es passieren, dass die Gläubigen sich letztendlich Leute raussuchen, die ihnen genau das predigen, was sie hören wollen. Nach das, was ihnen die Ohren jucken. Das ist das Problem in der Endzeit. In der Endzeit ist noch mehr gefordert, wie es jemals war, sich stur an die biblischen Wahrheiten zu halten und die Lüge zu demaskieren und sie auf den Tisch zu legen und sagen, aus, geht nicht. Es hat ganz einfach angefangen. An einem bestimmten Punkt, wenn du öffentlich gesagt hast, ethische Strafe für Homosexualität und für Hurerei, haben am Anfang noch die Gläubigen Amen gesagt. Nach 2 Jahren hat nur noch 50% der Gläubigen Amen gesagt. Und heute sagt wahrscheinlich nur 1% Amen. Das ist was passiert. Jetzt ist die Frage, hat jetzt ein Lügegeist gewirkt in der Gemeinde Jesu? Oder waren die Brüder einfach zu extrem und jetzt endlich haben wir die menschliche Erleuchtung, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist? Wisst ihr, das ist das Problem. Das Verharmlosen, das ist die schlimmste Form der Lüge. Das alles ganz harmlos machen, ist doch alles gar nicht so schlimm und überhaupt. Dass man alles geistlich, wo Gott Gericht droht, wo Gott radikal ist, wo Gott Nein sagt, dann plötzlich sagt, ja, aber. So fängt's an. Ich darf es gar nicht sagen. Ich darf es nicht sagen, weil mir die Gläubigen erzählen. Ein Bruder jetzt wieder, ist wirklich ein gläubiger Mann, ein treuer Mann, aber die Gemeinde ist manchmal ein bisschen extrem. Jetzt hat er mir wieder erzählt, auf was für Ideen sie gekommen sind, was sie jetzt machen. Mir fliegt die Luft weg. Ich konnte nichts sagen am Telefon. Ich war zuerst schon mal perplex. Ich brauche jetzt 2 Nächte, um das zu durchdenken, und irgendwann reagiere ich. Wie ich reagiere, weiß ich nicht. Entweder sage ich gar nichts oder ich sage was. Aber das ist, du musst dir vorstellen, was da alles kommt. Anstelle der nüchternen, sachlichen, biblischen Wahrheit. Und das ist eben das Interessante. Die Gläubigen sind mit der biblischen Wahrheit nicht zufrieden. Das ist ein Problem. Und das sind Lügegeister, das muss uns klar sein. Die Gemeinde wird von Lügegeister infiltriert. Der Teufel versucht, Menschen zu kriegen durch ihre fleischliche Art, dass sie die Unwahrheit sagen. Nicht willentlich, das tut ja keiner willentlich. Sondern er narkotisiert sie. Ich habe Männer kennengelernt, die ich tief geschätzt habe, geistlich. Tief geschätzt. Das ist der Harald, oder? Harald weiß, was ich meine. Wir sind mal am Tisch dran geguckt. Wir haben uns angeguckt, wo wir rausgelaufen sind. Ich habe gesagt, jetzt verstehen wir die Welt nicht mehr. Das war jemand, den ich geschätzt habe, wo ich gewusst habe, er ist wiedergeboren. Er ist ein Gotteskind, er ist bekehrt. Allerdings findest du wegen Lügegeist und ähnliches. Aber da war etwas, wo plötzlich eine Wahrheit, die ein 5-jähriges Kind erkennen konnte, um 180 Grad gedreht wurde. Das kann passieren, das ist eine Katastrophe. Wir dürfen nicht glauben, dass das nicht passiert in den Reihen der Gläubigen. Ich habe Gläubige, wo ich sagen muss, Männer, solche Männer, geistlich, kenne ich fast 30 Jahre. Plötzlich, die machen Dinge, da bleibt mir Luft weg. Und wenn du mit ihnen redest, ich war dabei, wo ein Gespräch stattgefunden hat, eine Verwandlung auf Deutsch, auf relativ hoher Ebene. Du, das ist wie wenn du an der Wand... Du redest an der Wand dran. Das ist wie wenn das eine Gummizelle wäre. Das prallt ab, wie wenn du einen Ball gegen eine Gummiwand wirfst. Da kannst du machen, was du willst. Da geht nichts mehr rein. Und das ist nicht normal. Die Liebe lässt sich sagen. Wenn mein Herz vom Heiligen Geist erfüllt ist und die Liebe Gottes ausgegossen ist, dann lasse ich mir was sagen. Und dann merkst du, dass du nichts mehr sagen. Das ist wie eine Gummiwand. Das ist das, was da drin passiert. Da wirken diese Finsternismächte und die wirken, dass letztendlich der Abfall zementiert wurde. Und im 2. Thessalonicher, ich brauche keine Angst, aber man hat den Zettel nicht fertig, das ist bloß unten zum Nachstudieren. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 und 11. Ihn, Antichrist, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, da steht Energie, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, und da steht das gleiche Wort wie für die Wirkung des Heiligen Geistes. Zeichen, Wunder und praktisch Kräfte und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Das heißt, in der Endzeit wird die große Verführung stattfinden. Die große Endzeitlüge. Das ist ein Problem. Das heißt, es wird hier im Geistlichen der Abfall geschehen. Und Jesaja 9,14 zeigt nochmals, der Antichrist wird der große Lügner sein. Es wird Lüge geschehen. Lüge wird das Hauptmerkmal sein. Und der Hauptkampfplatz, wo wir uns als Gemeinde Jesu auseinandersetzen müssen. Wir müssen hauptsächlich uns in der Endzeit mit Lüge auseinandersetzen. Und wenn eine Geistesgabe notwendig war in der Endzeit, dann wohl die Gabe der Geister unterscheiden. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, wie merkst du als Gläubiger, dass du selber der Lüge auf den Leim gegangen bist? Jetzt sagt sie was ganz Einfaches. 1. Johannes 4, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vers 20. Sie sagt hier, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Er sagt praktisch, am Verhältnis zu den Heiligen, ob du die Liebe zu den Heiligen hast, kannst du merken, ob du reingelegt wurdest. Weil auf diesem Punkt äußert sich Lüge hauptsächlich. Das ist einer der Hauptpunkte, wo sich Lüge äußert. Titus 1, Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden, radikalen Punkt. Die Bibel lehrt, dass Gott gar nicht lügen kann. Das heißt, darf ich es übersetzen in Alltag. Ein Gläubiger, der im Geist wandelt, und ein Gläubiger, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, kann nicht lügen. Ist klar. Ein Gläubiger kann nur lügen, wenn er das Fleisch findet. Das heißt, die sicherste Waffe, nicht diesem Lügegeist, den der Antichrist in der Endzeit wirken lässt, anheimzufallen, auch nicht selber reingelegt zu werden, ist letztendlich, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und das ist jetzt wieder eine Lüge vom Teufel. Wisst ihr, wenn ich jetzt sage, ihr müsst mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, dann kommen wieder andere und sagen, hast du dich nicht ganz gereinigt von der Pfingstbewegung, dass du sowas sagst? Du sagst, Unsinn. Sondern die Bibel lehrt absolut, dass ein Gläubiger mit dem Heiligen Geist erfüllt ist oder nicht erfüllt ist. Tatsache, dass er im Geist wandelt oder nicht im Geist wandelt. Und das ist entscheidend, dass er selber wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Dann wird er für diese Lüge nicht empfänglich sein. Er wird ihnen nicht praktisch auf den Leim gehen und er wird es sofort durchschauen. 100%. Hebräer 6,18, nochmals Betonung. Damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte. Die Bibel betont immer wieder, Gott kann nicht lügen. Gott ist absolut nicht in der Lage zu lügen. Es geht überhaupt nicht. Es ist ausgeschlossen. Und das ist das Entscheidende, wenn der Heilige Geist im Herzen wirkt. 4. Mose 23, 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Und hier muss man einfach ganz nüchtern sagen, Gott kann nicht lügen. Und wenn ein wahrer Gläubiger hier letztendlich vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann ist er vollkommen befreit. Er ist gefeit. Es passiert ihm nichts. Wissen wir, jetzt kommt das Problem. Der Kampf in der Endzeit wird darum gehen, diese Dinge aus dem Weg zu gehen, sein Herz zu säubern, um im Heiligen Geist erfüllt zu sein. Das heißt, so wie es in Sprüche steht, mehr als alles bewahre dein Herz, um das geht's. Der Kampf geht in mir, in meinem Herz. Das, was draußen läuft, ist doch klar. Das ist nicht immer mehr Verführung. Das ist doch billig, was da draußen läuft. Sondern das, der Hauptkampf geht in meinem Herz. Und ich möchte von dem ganzen Unterricht, ich habe die Wahrheit gegenübergestellt, möchte sie aber nicht behandeln, sondern das ist einfach, wenn ihr es nachlesen wollt. Ich möchte einfach nur etwas mitgeben, eine Bibelstelle aus 2. Korinther 13, Vers 8. Und der gesunde Gläubige, der Gläubige, der Gott wirklich dient, der hat eine Einstellung. Und der hat die Einstellung des Paulus im 2. Korintherbrief. Und das ist das, was uns prägen muss. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Das heißt, ein wahrer Gläubiger kann gar nicht anders. Da beginnt der Kampf. Der Kampf um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da geht es nicht so sehr darum, dass man Kräfte fühlt und ähnliches, sondern da geht es darum, dass wir bewahrt bleiben. Und wenn man das sieht, wo die Bibel so radikal warnt vor diesen Sünden, dann muss man einfach nüchtern sagen, ich muss dafür sorgen, dass in meinem Herzen die Unreinheit nicht herrscht, dass in meinem Herzen keine Form des Okkultismus, der Zauberei oder auch der frommen Magie herrscht. Und ich muss dafür sorgen, dass in meinem Herzen die Unzucht nicht herrscht, verkehrte Sexualität, dass aber in meinem Herzen keinerlei Mord herrscht. Kein Hass, keine Bitterkeit. Und dass in meinem Herzen kein Götzendienst da ist, aber gar keiner. Und dass auch in meinem Herzen keine Lüge da ist. Dass ich sie nicht zu meinem eigenen mache. Und wenn ein Gläubiger hier um sein Herz kämpft, er hat die absolute, vollkommene Gnade Gottes. Er hat das vollkommene Opfer. Er hat das vergossene Blut. Er hat der gebrochene Leib. Er hat das Kreuz. Er ist mit Christus gekreuzigt. Er hat alle Waffen. Er hat die Fülle des Heiligen Geistes. Er hat alles. Er kann, wenn er will. Nur muss ich gleich am richtigen Punkt kämpfen und nicht dort, wo gar kein Krieg ist. Kein Scheingefecht fechten, nicht mich vom Teufel auf eine falsche Schiene führen lassen, dass ich mich um Zeugs kümmere, wo wirklich völlig sinnlos ist. Der Kampf geht um unser Herz. Die Bibel geht so weit, dass es so radikal ist, dass es sagt, an diesem Herz wird sich letztendlich alles entscheiden. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich möchte einfach danken, dass du bei der Rettung unsere Herzen gewaschen und gesäubert hast mit dem Heiligen Geist, dass du uns bei der Wiedergeburt erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist. Und du siehst, wie es geht im Alltag, wie es geht, wir werden älter, wie es geht, wenn wir in dieser Welt letztendlich wandeln, wie die Einflüsse kommen. Ich habe einfach eine Bitte, dass du jedem in unserer Mitte Gnade gibst, dass wir tief gereinigt durch dein kostbares und teures Blut, erfüllt mit dem Heiligen Geist, der Kampf um unsere Herzen aufnehmet und das alles rauswerfet. Dass keinerlei Hass, keinerlei Bitterkeit, keinerlei Götzendienst, keinerlei Dinge, die dich verdrängen, aber auch keinerlei Form der Lüge sich in unserem Herzen nur im Geringsten aufhalten darf. Es aber auch keine Unreinheit, keine Unzucht, keinerlei Okkultismus, auch kein frommer Okkultismus bei uns sein darf, sondern lass uns rein sein, lass uns frei sein. Gib uns Gnade, du bist der Kenner der Herzen, du bist...